Ich habe im Telegram-Stil nochmal angeschrieben, was in der 97 los war. Gehen wir kurz mündlich durch, was die Situation ist. Die Dimension unseres Vektorraums V ist hier mindestens 1. Alpha ist ein Endomorphismus von V und ich habe das klar angeschrieben. So, dann haben wir zwei Abbildungsmatrizen. B-Hut und C-Hut sind geordnete Basen von V über K. A und D sind die dazugehörigen Abbildungsmatrizen. Und dann wollen wir folgende Gleichheit zeigen. Wenn wir x mal die Einheitsmatrix nehmen, minus a rechnen und davon die Determinante bestimmen, dann kommt dasselbe raus, als wenn wir x mal die Einheitsmatrix nehmen, minus die Abbildungsmatrix d und davon die Determinante bestimmen. Heißt also, wenn wir das gezeigt haben, dass wir dann so einen komischen Mechanismus gefunden haben, die Determinante von irgend so einer seltsamen Matrix auszurechnen, bei der eine Abbildungsmatrix eingesetzt wird, und es ist egal welche, und da wird was rauskommen, es wird ein Polynom sein und wir werden uns das Polynom sehr genau angucken, denn es ist wichtig. Was wissen wir denn schon? Das brauchen wir gleich in der Rechnung. Wir wissen aus 7, 28, dass die Determinanten von A und von D gleich sind. Daran erinnern wir uns jetzt einmal und setzen das dann gleich ein, wenn wir rechnen. Was kann man machen? Na, Basiswechsel zum Beispiel. Nehmen wir uns doch mal die Basiswechselmatrizen her. Sei L die Basiswechselmatrix von B-Hut zu C-Hut. Dann wissen wir, dass die invertierbar ist und dass das Inverse davon genau die andere Basiswechselmatrix ist. Die brauchen wir natürlich auch. Und wir wissen auch, dass man jetzt von D zu A kommt, indem man diese Basiswechselmatrizen richtig von rechts und links ran multipliziert. Das ist alles nur Basiswechsel, das kennen wir. Satz 5, 7. Okay. So, jetzt kommt die letzte Vorbereitung dafür. Mit Satz 7, 27 wissen wir, dass man die Determinante so auseinanderziehen kann bei einem Produkt von Matrizen. Und das sagt uns dann was darüber. Ich schreibe einfach mal hin. Satz 27. 7, 27. Ich möchte nämlich gerne wissen, was passiert, wenn ich die Determinanten von m und von m hoch minus 1 multipliziere. So, hier steht die Determinante von m hoch minus 1. Das heißt, das ist jetzt das Inverse der Matrix m. Und die Multiplikation findet im Körper K statt, weil die Determinantenabbildung ja von diesem Matrizenraum in den Körper hinein abbildet. Das heißt, das ist die Multiplikation in K. Jetzt kommt der Satz und sagt, dass das dasselbe ist, als wenn ich die beiden Matrizen, die da stehen, multipliziere und dann die Determinante ausrechne. Das sieht dann so aus. Na, aber das ist doch die Einheitsmatrix. Und die Determinante der Einheitsmatrix ist immer, egal welche Größe die hat, das 1 Element des Körpers. Jetzt haben wir alle Zutaten beisammen und können loslegen. Thank you. wir rechnen. Und zwar zunächst mal mit den Matrizen selbst. Ich möchte gern x mal die Einheitsmatrix minus d. Damit fange ich an, weil wir für d diese Gleichung da oben haben. Das möchte ich jetzt umformen und danach werfe ich die Determinante drauf. Und dann kommt die Gleichung raus, die wir zeigen wollen. Okay. Wir setzen ein. Und zwar setzen wir für d das ein, was da oben steht, diese Matrixgleichung. Und wenn ich minus schreibe, dann meine ich das additive Inverse der Matrix in diesem Matrixring. So. Jetzt haben wir hier, ach, diese Pfeile gehen halt überhaupt nicht.
Warum bröselst du so?
Jetzt haben wir eine nahrhafte 1. In unserem Fall eine nahrhafte Einheitsmatrix. Wenn ich hier jetzt nochmal die Einheitsmatrix dran schreibe, passiert nichts. Wenn ich die Einheitsmatrix hier nach links schreibe, passiert nichts. Wenn ich die Einheitsmatrix aufteile in m Stern m hoch minus 1 und das da irgendwie hinschreibe, passiert auch nichts. Denn es ist insgesamt nur die Einheitsmatrix und wo das x steht in diesem ganzen Gerechnet, ist egal. Das heißt also, ich kann das schreiben als m hoch minus 1 Stern x mal die Einheitsmatrix, das ist ja auch einfach nur eine Matrix, Stern m. Ich schreibe mal nahrhafte 1, nee, ist doof. Ich schreibe mal in eingefügt. Ich habe sozusagen künstlich einmal die Einheitsmatrix dahin geschrieben, so als Trick. Dann habe ich jetzt hier das. Und jetzt kommt der zweite Teil unverändert. Und jetzt kommt ein Trick, den wir wahrscheinlich alle einfach so machen würden, ohne nachzudenken, wenn das keine Matrizen wären. Links steht die Matrix m minus 1, die können wir sozusagen ausklammern. Und rechts steht die Matrix m, die können wir auch sozusagen ausklammern. Wenn ich sage ausklammern, ist es in Wirklichkeit die Nutzung eines Distributivgesetzes. Einmal auf der einen, einmal auf der anderen Seite. Okay, das heißt, dann kommt raus m minus 1 Stern. Was haben wir in der Mitte? Dieses x mal die Einheitsmatrix Zeug. Das versorge ich gleich. Dann bleibt da noch a stehen. Auf der rechten Seite haben wir m. Einmal gucken, ob das stimmt. Wir haben hier rechts und links m minus 1 und m, dann kommt der erste Term raus und hier kommt der zweite Term raus. Das passt. Und das möchte ich jetzt kurz behalten und die Determinante draufwerfen. Was passiert, wenn ich die Determinante draufwerfe? Na, das ist die Determinante von den Fragen hinten. Und jetzt benutze ich sofort wieder den Satz von da oben, 727. Die Determinante verträgt sich mit der Matrizenmultiplikation. Und dann steht da Determinante von m minus 1 mal Determinante von dem Term in der Mitte, x mal Einheitsmatrix minus a, mal Determinante von nutzen wir, dass wir in einem Körper arbeiten. Wir multiplizieren in einem Körper, da ist die Reihenfolge egal. Ich darf also das daran vorbeiziehen, dann kürze ich das mit dieser Determinante weg. Das steht da oben. Da kommt die 1 des Körpers raus und noch diese Determinante und schon ist das Lemma gezeigt. Das ist's. Kleiner Warnhinweis. Das, was wir hier gemacht haben, beruhte darauf, dass wir Basiswechsel machen konnten und wir haben hier nur Matrizen benutzt, bei denen wir zweimal die gleiche Basis ziehen. Also Vorsicht, wenn Ihnen Abbildungsmatrizen entgegenkommen, die zwei verschiedene Basen benutzen, was zugegebenermaßen jetzt nicht mehr so häufig passiert, dann kann man das nicht einfach anwenden. Da, wenn man einmal die gleiche hat, zweimal und dann einmal zwei unterschiedliche, dann funktioniert dieser Trick so nicht, weil dann der Basiswechsel anders aussieht und man nicht einmal die eine Basiswechselmatrix hat und einer die andere, die genau das Inverse ist. Also Vorsicht. Aus praktischen Gründen, die im Lauf der Vorlesung immer klarer werden, gucken wir uns jetzt fast nur noch Abbildungsmatrizen an, bei denen zweimal die gleiche Basis benutzt wurde. Wir sehen einfach, dass die wesentlich aussagekräftiger sind als die anderen. Die anderen brauchen durch den Basiswechsel, aber sonst nicht. Ja. Das wird später deutlich, dass man das mit Eigenwert zu tun. Ja. Wir geben diesem Polynom, was da rauskommt, gleich einen Namen und gucken uns dann ein bisschen genauer an, was es für Eigenschaften hat. Und witzigerweise sind dann die Nullstellen von diesem Polynom im Körper K genau die Eigenwerte. Und das würde nicht funktionieren, beziehungsweise man müsste überall immer noch mit dem Vorzeichen aufpassen, wenn man da plus A hat. Das heißt, so ergibt es am meisten Sinn, es ist am einfachsten, man sieht alles am schönsten. So, dann machen wir mal genau das, was ich gerade angekündigt habe und geben diesem interessanten Objekt einen Namen. Schnell hören, die wissen schon, was jetzt kommt. Denn ich habe so ein bisschen gespoilert. Ich konnte mir es nicht verkneifen. Hier aus dem Lemma, nämlich dass die Dimension mindestens 1 ist. Wir müssen uns gleich noch klar machen, was passiert, falls die Dimension 0 ist. Dafür können wir nicht dieses Vorgehen nehmen, sondern müssen einmal sagen, was das Polynom sein kann. Okay, das ist das charakteristische Polynom. Es gibt später noch ein anderes wichtiges Polynom für unseren Endomorphismus. Da braucht man noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Aber was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ich habe noch nicht gesagt, was bei Dimension 0 passiert. Dann setzen wir das einfach als Polynom. Warum ist das ein Sonderfall? Na, wenn der Raum Dimension 0 hat, dann ist die einzige Basis die leere Menge. Man kann keine Matrizen hinschreiben, es gibt keine wirklich interessanten Abbildungen. Man hat nur die Nullabbildung, die gleichzeitig die Identität ist. Und ja, irgendwie funktioniert unser ganzer Apparat nicht, den wir hier aufgebaut haben. Trotzdem wollen wir nicht jetzt mal eine Zeitunterscheidung machen, ob die Dimension jetzt 0 oder größer ist. Deswegen setzen wir einfach, was es da sein soll. Das charakteristische Polynom für alle Endomorphismen, egal welche, wenn die Dimension 0 ist, soll immer das konstante Polynom 1 des Körpers sein. Das ist normiert. Das hat Grad 0. Das passt ganz gut, weil das steht ja auch drauf hinaus, dass das Ding normiert ist und dass der Grad die Dimension ist. Das heißt, es ist hier so. Und wir wollen später darauf hinaus, dass die Eigenwerte die Nullstellen sind. Dieses Ding hat in K keine Nullstellen. Und diese Endomorphismen hier in diesem Spezialfall haben auch keine Eigenwerte. Das heißt, es passt alles. So. Natürlich rechnen wir später solche Polynome aus. Es kommt gleich Beispiel 9,9, wo wir ganz viel Kram rechnen und später kommen ein paar Fahren und noch mehr Beispiele. Aber vorher würde ich gerne ein bisschen Theorie zu diesem Polynom machen. Das ist ja mal eine Art. Das ist so zweigeteilt. Es gibt ein bisschen allgemeinen Kram, teilweise auch mit nervigen Rechnungen, den mache ich. Und dann gibt es einen etwas schöneren Teil, wo man zeigen soll, dass gewisse Aussagen äquivalent sind. Es gelten also unsere Standardvoraussetzungen. Und es sei Alpha ein Endomorphismus. Thank you.
je nachdem, ob die Dimension 0 oder größer ist, die Strecken wieder auf. Sei n die Dimension von V, erster Fall n ist gleich 0. Was ist dann los? Wir gucken in die Definition. Das charakteristische Polynom ist dann definiert als Konstant 1. Das ist normiert, das hat Grad 0, fertig. Unsere Vorschrift, wie wir das charakteristische Polynom ausrechnen. Jetzt brauchen wir also ein bisschen Notation für dieses ganze Zeug, was wir da brauchen. Was ist das ganze Zeug? Eine geordnete Basis, so eine Abbildungsmatrix, da wollen die Koeffizienten ja vielleicht auch irgendwie sinnvoll hinschreiben. X mal die Einheitsmatrix, das nervt auch, weil wir da keine Bezeichnung haben. Also führen wir die mal alle ein. Das möchte ich so machen wie früher, als wir noch mit Matrizen gerechnet haben und es gerade erst gelernt haben. Da haben wir die kleinen Einträge der Matrix immer mit dem kleinen Buchstaben bezeichnet, der zum großen Buchstaben der Matrix gehörte. Also A, I, J. Und ich schreibe I und J jetzt nicht dran, die laufen von 1 bis N. Das ist eine N kreuz N Matrix. Und jetzt möchte ich noch der Einheitsmatrix Namen geben für die Einträge. Und da könnte ich jetzt sagen, das ist das Kronecker-Delta. Aber einfach nur, um deutlich zu machen, was da explizit passiert, denn nicht alle sind mit der Notation vertraut, könnte ich mir vorstellen, schreibe ich es nochmal explizit hin. Die Einträge heißen D, I, J. Und dann wissen wir bei der Einheitsmatrix, was passiert. Auf der Diagonalen stehen Einsen, das heißt, immer dann, wenn I und J gleich sind, steht da eine 1. Und immer dann, wenn I und J verschieden sind, steht da eine 0. Das schreiben wir einmal explizit hin. Wobei für alle I und J aus der Länge 1 bis N gilt, DJ ist 1. Genau dann, wenn I gleich J ist. Und es ist 0 sonst. Das ist nur Notation, damit wir gleich das Polynom hinschreiben können, denn wir rechnen da ja eine Determinante aus. Und da brauchen wir für die Einträge irgendwelchen Namen, damit wir das hinschreiben können. Schlimm genug. Wir haben keine Ahnung, wie diese Matrix aussieht. Wir haben keine Ahnung, ob da irgendein Trick bei der Determinante hilft. Wir müssen jetzt irgendwas tun, und zwar allgemein. Gut, dass wir die Leibniz-Formel haben. Wie durch ein Wunder ist diese Leibniz-Formel, die normalerweise für große Matrizen eher unpraktisch ist, weil niemand Lust hat, diese ganzen Elemente der symmetrischen Gruppe hinzuschreiben, hier das Mittel der Wahl. Hier ist die Leibniz-Formel wirklich toll. Wir sehen gleich warum. Da ist erstmal die ganze Notation und jetzt fangen wir an zu rechnen. Und das ist die Formel aus 723. Wie sieht das jetzt aus? Determinante von x mal der Einheitsmatrix minus a. Jetzt könnte ich das erstmal mit den ganzen Einträgen aufdröseln, wie das da aussieht. Vielleicht hilft das, wenn ich das tue. Ich versuche es mal. Das heißt, es ist die Determinante der Matrix, die ich kriege, wenn ich immer rechne x mal dj minus a j, und das läuft dann mit i und j von 1 bis n. Das ist jetzt die kleinen Elemente Schreibweise für die Matrix. Das hilft vielleicht für den nächsten Schritt. Denn jetzt kommt die Leibniz-Formel. Und die sagt mir, ich gebe alle Permutationen aus der Sn, berechne jeweils das Signum und verherrsche das dann mit folgendem Produkt. Und jetzt hilft es, dass man die Einträge da vorne stehen hat. X mal D1 1 Sigma minus A1 1 Sigma und so weiter. Ich laufe jetzt immer über diese Einträge. 1 1 Sigma 1 1 Sigma, dann als nächstes 2 2 Sigma 2 2 Sigma und so weiter. Der letzte ist X mal D N N Sigma minus A N N Sigma. Und wenn Ihnen das komisch vorkommt, dann bitte bedenken, das ist diese Formel und da war es immer so. Man ist immer sozusagen die Diagonale lang gegangen und hat aber dann beim Spaltenindex noch die Permutation draufgeworfen. Und dadurch kommen am Ende wirklich alle Einträge der Matrix irgendwie zum Zug. Schauen wir uns das mal näher an. Welchen Summanden sehen wir denn auf jeden Fall, egal wie klein n ist? Das kleinste mögliche n ist 1. Das heißt, die kleinste Gruppe, auf die wir da schauen, ist die S1, die einfach überhaupt nichts Interessantes tut. Da liegt nur die Identität drin. Was ist dieser Extremfall? Die identische Abbildung macht nichts. Dann steht hier also x mal d11 minus a11 und so weiter. X mal dnn minus ann. Und n ist nur 1 in diesem Fall. Das heißt, wir haben da sogar nur diesen Term stehen. Da haben wir vorne das x ohne weiteren Vorfaktor. Das heißt, das Polynom hat nur Grad 1 und es ist normiert, denn d ist ja dieser Eintrag aus der Einheitsmatrix, der ist die 1 des Körpers. Das heißt, da in Wirklichkeit stehen x minus irgendein Körperelement, das ist ein normiertes Polynom von Grad 1. Das ist der Extremfall n gleich 1. Den müssen wir jetzt kurz im Hinterkopf behalten, denn die identische Abbildung sehen wir ja in jeder symmetrischen Gruppe. Das ist die einzige Abbildung, die wir in jeder symmetrischen Gruppe haben. Jetzt stellen wir uns vor, n ist größer und wir haben immer noch die identische Abbildung am Blick und gucken, was passiert. Na, dann gehen wir hier die Diagonale lang, x mal d11 minus a11 und so weiter. Und in jedem dieser Terme haben wir vorne das x und hier den Faktor 1. Das heißt, was kommt insgesamt raus, wenn wir das ausmultiplizieren? X hoch n mit dem Vorfaktor 1. All diese Einsen hier multiplizieren sich zu 1. Das heißt, man hat auf jeden Fall einmal den Beitrag x hoch n. Und der Leitkoeffizient, der dann dazugehört, das werden wir jetzt sehen, ist 1. Die 1 ist klar. Ich schreibe den Term, über den ich gerade gesprochen habe, einmal hin. Das ist x minus a11 mal und so weiter bis hin zu minus ann vor. Und dieser Term im Polynom, der ist normiert und von Grad n. Wenn wir also jetzt zeigen können, dass im Rest des Polynoms nichts mehr von Grad n vorkommt, dann sind wir fertig. Denn dann ist das x hoch n, was wir hier gefunden haben, tatsächlich schon das, was den Grad bestimmt. Leitkoeffizient 1, Exponent n und es kann nichts mehr schiefgehen im Rest des Polynoms. Denn da könnte ich dann vielleicht noch andere Dinge irgendwo wegkürzen, aber es kommt nichts mehr mit größerem Grad vor. Ja, woher kommt das jetzt? Wir starten nochmal auf das Polynom. Was machen die anderen Abbildungen, die hier nicht identität sind? Naja, die bewegen irgendwas. Nehmen wir uns also eine Abbildung her, die nicht identität ist und gucken, was hier passiert bei dem entsprechenden Term. Irgendeins dieser Elemente von 1 bis n muss bewegt werden, wenn das Ding nicht identisch ist. Und was passiert dann bei dem entsprechenden Teil, wo das x steht? Na, sagen wir mal, die 1 zum Beispiel bewegt sich weg. Dann steht hier auf einmal nicht mehr 1, 1, sondern 1 und irgendwas anderes. Und dieser Faktor d, der hier steht, wird auf einmal zu 0. Das heißt, x kommt nicht mehr vor und schwupp geht der Grad um mindestens einen runter. Vielleicht passiert es nicht bei der 1. Vielleicht passiert es an irgendeiner anderen Stelle, aber es muss irgendwo passieren, wenn die Abbildung, die wir da gerade haben, nicht die identische Abbildung ist. Heißt also, in jedem anderen Solanten hier, außer bei der Identität, passiert hier unterwegs irgendwo so ein Unfall, wo mindestens eins dieser Ds 0 wird und dann entsprechend das X nicht vorkommt und deswegen geht er gerade runter auf höchstens noch n minus 1. Und mehr braucht man nicht. Geschrieben habe, ist der Witz. Kurz mündlich, dann schreibe ich gleich noch an die andere Tafel einen Satz dazu. Was haben wir jetzt also insgesamt gesehen? Wir haben gesehen, dass da ein Term vorkommt, und zwar sozusagen gleich der erste, wenn man mit der identischen Abbildung anfängt. Da sehen wir das, da kommt x hoch n vor, danach nur noch Dinge von Zahlen im Grad. Und bei allen anderen Termen hier in dieser Summe fällt immer mindestens einmal ein Beitrag von x weg. Die haben alle Grad höchstens n minus 1, das heißt, da kann nichts mehr beigetragen werden zum Grad des Polynoms. Wir haben ja schon was gesehen, was x und n war. Das heißt also, der Grad ist wirklich n, der Leitkoeffizient ist wirklich 1. Und damit haben wir das gezeigt, was wir da an der Stelle zeigen wollten. Okay, Schlusssatz dazu. X hoch n vorkommen. Das sind immer nur kleinere Exponenten, n minus 1 oder noch weniger, je nachdem, wie viele Elemente von der Permutation vertauscht werden. Denn jedes Mal, wenn sich was wegbewegt, fällt da so ein Beitrag x weg. Okay, das war der erste Teil. Und der zweite Teil mit diesen drei äquivalenten Aussagen, der wird eine Übungsaufgabe. Zeit für ein Beispiel. Wir haben wieder unsere Standardvoraussetzungen und wir beginnen mal mit einem ganz einfachen Fall, den man sich sowieso immer anschauen muss, nämlich mit der identischen Abbildung. Das charakteristische Polynom für die identische Abbildung sieht immer gleich aus. Das ist immer x minus die 1 des Körpers hoch die Dimension. Woran liegt das? Na, wir haben ja gesehen, wie man das charakteristische Polynom ausrechnet. Da geht so eine Abbildungsmatrix ein. Und im Fall der identischen Abbildung bekommt man bei jeder Abbildungsmatrix, die zweimal die gleiche Basis benutzt, die Einheitsmatrix. Und deswegen hat man da einfach stehen x mal die Einheitsmatrix minus einmal die Einheitsmatrix. Und dementsprechend kriegt man einfach nur entlang der Diagonale immer x minus 1, x minus 1 und so weiter, so oft wie die Dimension das vorgibt. Und schon ist das Polynom fertig. Hier steht die Begründung nochmal kurz. Und das war der einfache Fall. Den dürfen Sie jetzt immer einfach so benutzen. Wenn Sie die identische Abbildung sehen, dürfen Sie immer sofort wissen, dass das das charakteristische Polynom ist. Naja, und wenn wir jetzt mal benutzen, was in dem Lemma steht von gerade, dann können wir jetzt die Eigenwerte der identischen Abbildung ablesen. Denn die Eigenwerte sind ja genau die Nullstellen des charakteristischen Polynoms und dieses Polynom hat nur eine Nullstelle, dafür ganz oft, nämlich die 1 des Körpers. Das heißt, die identische Abbildung hat immer nur genau einen Eigenwert und der ist die 1 des Körpers. Okay. Jetzt kommt ein interessanteres Beispiel. Vielleicht muss ich hier ein bisschen tricksen, ja? Okay. Rutscht damit mal raus aus dem Bild. Ich hoffe, das geht so. Diesmal ist der Vektorraum R3, wir arbeiten wieder über den Körper R. Alpha ist unser Endomorphismus, das K fehlt. Und Behut ist die geordnete Standardbasis von R3. Wir machen es uns jetzt für den Anfang mal sehr einfach. Das ist sogar ein R eigentlich. So. Ich habe sowieso schon ziemlich viel in meinen Folien rumgemalt. Dann, gucken wir mal, was Alpha macht. Hier ist eine Abbildungsmatrix gegeben. Oh, die ist ja schon mal nicht schlecht. Sieht schon ganz übersichtlich aus. Sieht jemand jetzt vielleicht schon Eigenwerte, bevor wir weitermachen und gucken und das charakteristische Polynom ausrechnen? Wer sieht schon was? Gucken Sie in die Matrix. Da steht drin, wie abgebildet wird. Und unabhängig von der Basis kann man jetzt schon was sagen. Was kann man sagen? Oh, da haben wir nachher noch ein bisschen Spaß im Workshop, glaube ich. Ja? War keine Meldung? Okay. Gibt uns die mittlere Zeile irgendwelche interessanten Infos? Was steht da? Wohin geht der zweite Basisvektor? Auf den dritten. Ist erstmal keine interessante Info. Die dritte Zeile ist auch nicht so wahnsinnig interessant. Wer erklärt mir, was in der ersten Zeile steht? Wohin geht der erste Basisvektor? Sie wirken unterfordert, bitte reden Sie trotzdem mit mir. Wohin geht der erste Basisvektor?
Auf sich selbst.
Auf sich selbst, genau. Einmal auf sich selbst, das steht in der ersten Zeile. Das heißt, der erste Basisvektor ist ein Eigenvektor. Und zwar für welchen Eigenwert? 1, genau, er geht einmal auf sich selbst. Danke. Jetzt wissen wir, worauf wir warten, wenn wir gleich rechnen. Wenn der Eigenwert 1 nicht sichtbar wird, haben wir irgendwas falsch gemacht. Rechnen wir das charakteristische Polynom einfach mal aus. So sehen diese Rechnungen dann immer aus. P Alpha ist Determinante von x mal Einheitsmatrix, in diesem Fall 3, minus unsere Abbildungsmatrix. Dann steht da so eine große Matrix mit der Determinante davor. Ich habe das alles sofort ausgerechnet und Sie sehen das Schema. Man wechselt bei der Abbildungsmatrix überall das Vorzeichen und auf der Diagonale schreibt man noch ein x davor. Mehr passiert nicht. Und dann kommt diese Matrix raus und die Determinante kann man jetzt auf verschiedene Weisen ausrechnen. Sie können die Regel von Sarü draufwerfen, Sie können die Kästchenregel draufwerfen, Sie können sagen, ich sehe doch, wenn ich nach der ersten Zeile entwickle, dann habe ich einfach nur x minus 1 mal Determinante von diesem Rest. Wie auch immer, Sie kommen irgendwie auf das, was da steht, x minus 1 mal Determinante von dieser kleineren Matrix und wenn wir das zu Ende ausrechnen, kommt ganz zum Schluss raus, x minus 1 mal in Klammern x Quadrat minus x minus 2 und da habe ich jetzt reingemalt, da kommt dann gleich noch was. Denn wir sehen den Eigenwert 1, da steht x minus 1, das ist schon mal gut, aber die Frage ist, gibt es noch andere Eigenwerte, die man an der Matrix nicht sehen konnte? Das wäre jetzt ja spannend. Gucken wir weiter. Ja, hier habe ich hingeschrieben, was wir vorhin gesehen haben. 0 Stelle 1 konnte man in der Matrix erkennen. Und jetzt? 2 ist auch eine Nullstelle von diesem Polynom. Ich schreibe Ihnen die Faktorisierung gleich hin. Dieser blaue Pfeil führt dahin zu der Faktorisierung des Polynoms in Linearfaktoren. Dann sieht man alle Nullstellen, das heißt, man sieht alle Eigenwerte. Und danach möchte ich noch mit Ihnen das Spiel spielen, was wissen wir jetzt alles. Aber den Eigenwert 2 kann man erkennen. Wenn man sich den rechten Teil anguckt, sieht man, dass 2 eine Nullstelle davon ist. Aber den haben wir in der Matrix halt nicht gesehen. Und das soll Motivation sein dafür, schönere Matrizen zu finden, in denen man mehr sieht, damit man vielleicht diese ganzen Rechnungen gar nicht erst machen muss. So, hier ist die Faktorisierung. X minus 1 mal X minus 2 mal X plus 1. Der Eigenwert, den wir jetzt noch gar nicht gesehen hatten, war die minus 1. Aber jetzt wissen wir ganz viel. Was sagen uns diese 3 verschiedenen Eigenwerte? Wir müssen doch jetzt auch zu all diesen Eigenwerten Eigenvektoren finden können. Und Sie können mir jetzt was über die Abbildung sagen, wenn Sie mitgedacht haben und schon weiterdenken, dann können Sie mir etwas über die Abbildung sagen. Nee? Doch nicht? Mal gucken, ob wir... Ich fange an zu erzählen und bitte melden Sie sich, sobald Sie wissen, wie es weitergeht, quasi als Fortsetzungsroman. Wir haben die Eigenwerte 1, minus 1 und 2. Die sind verschieden. Jetzt nehmen wir uns für jeden dieser Eigenwerte einen Eigenvektor her. Wie viele haben wir dann? Wie viele verschiedene Eigenvektoren? Bitte Finger zeigen. Genau, 3 Stück. Was ist die Dimension unseres Vektorraums? Auch 3. Was haben wir, wenn wir 3 Eigenvektoren gefunden haben und die Dimension 3 ist und es Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten sind? Was haben wir da? Laut, laut, laut. Eine Basis aus Eigenvektoren. Genau, wir haben doch gezeigt, dass bei verschiedenen Eigenwerten eine linearunabhängige Menge rauskommt, wenn man sich da die Eigenvektoren nennt. Halt immer nur einen pro Eigenwert. Ja, das heißt, wir haben eine Basis aus Eigenvektoren. Das Ding ist diagonalisierbar. Das konnte man aber an der Matrix nicht sehen. Ja. Yay. Gut, ich freue mich einfach für Sie alle. Kurze Pause und Lemma 19. Im Prinzip nochmal das wiederholen, was da schon stand, aber für einen ganz besonderen Eigenwert, weil der nämlich eine besondere Rolle spielt. Das ist der Eigenwert 0. Es sind nämlich gleichwertig. 0 ist ein Eigenwert von Alpha, das ist auch Sahne 1. Der Kern von Alpha ist nicht 0. Und was wissen wir dann über Alpha? Jetzt bitte auch zack sein. Alpha ist ein Vektoranthropomorphismus. Der Kern ist nicht 0. Was wissen wir? Was wissen wir reflexartig? Ich höre es. Bitte sagen Sie es einfach laut. Nicht injektiv. Ja.
Laut bitte.
Sag doch, ja, das ist doch alles richtig. Okay, Kern Alpha ist nicht nur der Nullvektor. Wir merken uns, dass dazu gehört, Alpha ist nicht injektiv. So, und wer jetzt noch blitzschnell im Kopf mit der Dimensionsformel argumentieren kann, kann mir sagen, ob Alpha surjektiv ist. Nein, warum nicht? Warum nicht? Danke allen, die den Kopf geschüttelt haben. Ja?
Aber die Dimensionskern ist dann
0 ist.
Richtig?
Naja, die Dimension des Bildes war ja, was die Dimension des Datex, aber die ist klar.
Das ist toll, das trifft total mein Comiczentrum. Melden? Ja, so, ja, Sie wissen schon. Aber genau der richtige Ansatz. Es ist ein Endomorphismus. Start- und Zielraum sind gleich, insbesondere ist die Dimension gleich. Und die Dimension muss sich ja zusammensetzen lassen aus der des Kerns plus der des Bildes. Wenn der Kern nicht null ist, kann also das Bild nicht die volle Dimension haben. Ja, danke. Sie wissen schon. Das macht jetzt auch immer so. Ja, Sie wissen schon. Nicht 0 und das kann ich hier benutzen. Wenn Lambda 0 ist, dann ist Lambda mal die Identität eben die Nullabbildung, das heißt, da bleibt einfach nur Alpha übrig. Einfach nochmal in das Lemma reinschauen. Für Lambda 0 einsetzen und dann sehen Sie, dass das folgt. Das heißt, wir haben jetzt schon bekommen, aus 1 folgt 2. Jetzt soll 2 gelten. Und wir wollen daraus 3 ableiten. Und wie machen wir das? Na, wir haben ja gerade schon ganz gut zusammen argumentiert. Der Kern ist nicht 0. Das ist unsere Voraussetzung. Jetzt wissen wir, die Abbildung ist nicht injektiv. Mit dem Dimensionssatz ist sie also auch nicht surjektiv. Und so kommen wir an die Determinante ran. Denn die Determinante ist doch nichts anderes als die Determinante irgendeiner Abbildungsmatrize. Und wie war das nochmal bei Abbildungsmatrizen? Was ist der Rang einer Abbildungsmatrix nochmal?
Dimension des Bildes.
Dimension des Bildes, Dankeschön. Und dann haben wir es. Dimensionsformel, das war Satz 4,9. Dimensionsformel ist viel besser, wenn wir uns das so merken. Vorsicht, hier benutzen wir, dass das ein Endomorphismus ist. Wir benutzen, dass der Start und der Zielraum die gleiche Dimension haben. Wenn das nicht so wäre, dann könnte man nicht einfach folgern, dass aus nicht-injektiv nicht-surjektiv folgt. Warnhinweis. So, was heißt es, nicht subjektiv zu sein? Haben wir auch gerade schon geklärt. Das Bild hat eine kleinere Dimension als der Zielraum. Das heißt, die Dimension des Bildes von Alpha ist kleiner gleich
minus 1. Ja, jetzt kommt die Geschichte mit den Abbildungsmatrizen. Das war Lemma 13. Dann ist also für jede Abbildungsmatrix zu Alpha der Rang höchstens n minus 1. Danke, genau. Der Rang ist nicht voll, die Determinante ist 0. Es gilt 3, wir zeigen 1. Naja, die Determinante ist 0, da haben wir uns ja gerade überlegt. Das heißt, für jede Abbildungsmatrix ist die Determinante 0. Und das heißt, keine Abbildungsmatrix kann vollen Rang haben. Nicht surjektiv, also auch nicht injektiv, genau wie gerade, einfach nur rückwärts argumentiert. Dann hier 9. So, und jetzt müssen wir uns nur klar machen, was heißt es denn, nicht injektiv zu sein? Das heißt, es gibt zwei verschiedene Vektoren, die das gleiche Bild haben. Bei Vektoren haben wir diese schöne Charakterisierung mit dem Kern. Der Kern ist jetzt ein Knüppel. Insbesondere gibt es noch irgendetwas anderes als den Nullvektor, was auf Null abgebildet wird. Und das ist jetzt der Witz. Sein V aus V ohne Null, so dass das Bild von V trotzdem Null ist. So was muss es geben, weil der Kern halt nicht nur aus dem Nullvektor besteht. Und jetzt kommt etwas, was wir nicht oft benutzen, nämlich eine ganz grundlegende kleine Eigenschaft von Vektorräumen. Wenn man in einem Vektorraum sich irgendeinen Vektor schnappt, egal welchen, und den skalar multipliziert mit der Null aus dem Körper, dann kommt da immer der Nullvektor raus. Das heißt also, wir können jetzt diesen kleinen Vektor V, anstatt ihn mit Alpha abzubilden, auch einfach mit der Null des Körpers skalar multiplizieren. Dann kommt dasselbe raus. Das heißt aber, Null ist ein Eigenwert. Fertig. Wir wissen, Null des Körpers mal V ist Null. Also erhalten wir V Alpha gleich Null des Körpers mal V. Das sieht aus wie eine Gleichung für einen Eigenwert. Man muss nur noch einmal kurz prüfen, ob der Vektor V auch wirklich nicht der Nullvektor ist, aber zum Glück steht das da oben. Schon entwickelt haben im Zusammenhang mit Homomorphismen und Matrizen. Dieses ganze Zusammenspiel von Dimensionsformeln, Rang ablesen, Determinante ausrechnen, all dieses ganze Zeug haben wir hier nochmal wunderbar in Aktion gesehen, in diesem kleinen Lemma. Wow, da macht ganz viel Zeit. Dann kommt jetzt ein Verfahren. Ich werde zwischendurch wischen und Sie in Ruhe lesen lassen. Oh, Frage vorne.
Ist die Aussage, ist jetzt A irgendeine Abbildung von Alpha zitierbar? Also würden wir das auch so fragen, oder ist das...
Das kommt auf den Kontext an. Ich habe es hier deshalb so gemacht, weil ich sonst hätte sagen müssen, ist B gut eine geordnete Basis und die Abbildungsmatrix Alpha gut beruht? Dann. Und da ich jetzt in diesem Kontext verhindern wollte, noch viel Nennflation einführen zu müssen, habe ich gesagt, irgendeine und habe mündlich dazu gesagt, im richtigen Kontext mit zweimal der gleichen Basis. Das so zu schreiben, würde ich nicht empfehlen. Da würde ich eine zusätzliche Bemerkung dazu machen und zumindest die Basis mit einführen. Das würde ich nicht so machen, wenn ich nicht so viel dazu kommentieren würde und es auf Audio nehmen. Ja, danke für die Rückfrage. Das ist gut, dass Sie nachfragen. Ich wisch gleich ein bisschen. Oh, das ist das alte Beispiel. Hier kommt das Verfahren. Und ja, genau, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen die Schritte kurz zusammen durch, dann lasse ich das auf Sie wirken, wische die Tafel und schreibe im Telegrammstil die Schritte an, damit wir nämlich dann gleich in dem Beispiel nachvollziehen können, wo wir gerade sind. Das wäre jetzt so die Idee. Das Verfahren heißt praktische Bestimmung von Eigenwerten und Vektoren. Und das kann als Leitfaden dienen. Das heißt überhaupt nicht, dass Sie das immer so machen müssen. Wenn Sie andere Methoden kennen, andere Ideen haben, andere Tricks benutzen wollen, nur zu. Alles, was Sie begründen können, dürfen Sie machen. Ganz einfach. Das heißt, wenn Sie einen Rechentrick haben, wo Sie in einem Zweizeiler erklären können, warum der funktioniert, dann benutzen Sie den bitte. Überhaupt kein Problem. Tatsächlich habe ich auch vor, in einer Podcast-Folge noch so andere Tipps und Tricks zu erzählen, die ich mir ausgedacht habe oder die irgendwelche Studis sich vor Ihnen mal ausgedacht haben und die ich so super fand, dass ich gesagt habe, yes, das erzähle ich in Zukunft den Studis immer. Aber ich kann nicht alle Tipps und Tricks in der Vorlesung erzählen, sonst ist die Vorlesung zu Ende, wenn wir damit fertig sind. Deswegen habe ich entschieden, hier nur ein paar Sachen zu machen und auch immer wieder darauf zurückzukommen, wie man Dinge zu Fuß ausrechnet,
weil ich weiß, dass manche Leute sich am sichersten fühlen, wenn sie Dinge zu Fuß ausrechnen. Wir versuchen also hier die ganze Bandbreite abzudecken, langsam und zu Fuß und irgendwie clever schnell mit Tipps und Tricks, je nachdem, was Ihnen mehr liegt. Gut, wir brauchen auf jeden Fall unsere Standardvoraussetzung mit unserer Notation und wir haben einen K-Endomorphismus von V. Das ist jetzt alles sehr allgemein gehalten, im Beispiel wird es konkret. Ja, das K habe ich nachträglich da reingemalt. Jetzt kommt Schritt 1. In unserem Verfahren zur Bestimmung von Eigenwerten und Eigenvektoren. Wir suchen uns irgendeine geordnete Basis aus über K und berechnen dann eine Abbildungsmatrix. Hier ist auch wieder zweimal die gleiche Basis dabei, bitte darauf achten. Und wenn Sie schon irgendwelche Infos haben, dann können Sie natürlich clever sein bei der Wahl dieser Basis, aber es geht mit jeder, was wir hier machen. Das ist Schritt 1. Schritt 2. Sie rechnen das charakteristische Polynom aus. Dafür brauchen Sie nichts weiter, nur eine Abbildungsmatrix und die Rechenvorschrift, wie man das Polynom ausrechnet. Fertig ist das Polynom. Was kriegen Sie jetzt geschenkt, jedenfalls wenn Sie gut Nullstellen sehen können? Die Eigenwerte. Sie rechnen also die Nullstellen von Pα aus und kriegen das Spektrum. Warnhinweis. In unseren Beispielen hier ist es öfter mal so, dass man die Nullstellen leicht sieht, dass man vielleicht sogar das Polynom komplett in Linearfaktoren zerlegen kann. Das ist in der Realität natürlich nicht immer so. Erstens können schreckliche Nullstellen vorkommen, unter anderem deshalb gibt es ja diese ganzen Methoden in der numerischen Mathematik, um Eigenwerte zu approximieren, zum Beispiel. Man sieht die nicht immer, die sind nicht immer schön. Und manchmal zerfällt auch das Polynom, das man da hat, einfach nicht in Linearfaktoren. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten über R und da ist auf einmal so ein Faktor x Quadrat plus 1, dann war es das erstmal. Unter anderem deshalb gibt es im Bereich der Algebra diese Theorie von Körpererweiterung, von der Frage, über welchen Körpern zerfallen Polynome immer in Linearfaktoren. Riesen-Spoiler-Richtung Galois-Theorie, für die wir das interessant finden. Okay. Aber man kann sich ja erstmal dran versuchen, alle Eigenwerte ablesen, die man findet. Und jetzt kommt Schritt 4. Und Schritt 4 ist der, der am meisten Arbeit macht. Bisher war alles so ein Klacks. Schritt 4 macht Arbeit, denn jetzt suchen wir Eigenvektoren. Und man kann hier verschiedene Perspektiven einnehmen. Auch dazu werde ich in der Podcast-Folge noch wesentlich mehr erzählen. Perspektive 1, ich suche einfach nur für jeden Eigenwert irgendeinen Eigenvektor. Einer reicht mir. Das ist die eine Perspektive. Dann löse ich irgendein Gleichungssystem. Manchmal kriege ich es auch hin durch Hingucken auf die Matrix. Möglichkeit 2, ich möchte wirklich den kompletten Eigenraum ausrechnen. Das heißt, ich möchte alle Eigenvektoren kennen. Möglichkeit 3, mich interessieren die Eigenvektoren selber nicht wirklich. Mich interessiert nur die Dimension des Eigenraums. Es kann ja zum Beispiel sein, ich spinne jetzt mal kurz rum, es könnte ja zum Beispiel sein, dass Sie gefragt werden, in der mündlichen Prüfung oder sonst wo, hier ist so eine Abbildung, Matrix, bla bla bla. Können Sie mir möglichst, ohne sehr viel zu rechnen, sagen, ob diese Abbildung diagonalisierbar ist? Und wenn jetzt das charakteristische Polynom nicht schon in paarweise verschiedene Linearfaktoren zerfällt, dann können Sie halt erstmal nicht so viel sagen. Und dann ist die Frage, was machen Sie als nächstes? Und eine Strategie kann sein, sich theoretisch zu überlegen, wie groß die Dimensionen der Eigenräume sind, aber ohne die Eigenräume explizit auszurechnen, und dann zu gucken, ergänzen sich die Summen dieser Dimensionen zur Dimension des ganzen großen Raumes. Denn wenn ja, dann kann ich eine Basis des Eigenvektoren finden und wenn nicht, dann halt nicht. Das ist so ein praktisches Beispiel, wo es mal sinnvoll sein könnte, die Dimensionen zu kennen, ohne dass einen die Eigenvektoren selber so richtig interessieren. Gut, wir machen das gleich auf unterschiedliche Weise. Es läuft immer auf Gleichungssysteme hinaus und dann dürfen Sie alle Tricks benutzen, die Sie kennen zum Lösen von Gleichungssystemen und die Sie begründen können. Und ich werde gleich mal mehr zu Fuß rechnen, im Sinne von, man schreibt alles hin und macht es dann wirklich so ganz langsam. Mal werde ich ein bisschen schneller umformen, um zu einem Gleichungssystem zu kommen in der Form, wie wir es kennen, sodass man dann Gauss draufwerfen kann. Und es gibt auch noch mehr Tricks, die ich aber nicht alle in diesem einen Beispiel unterbringen wollte. Deswegen jetzt erstmal nur so weit. Was liefert uns dieses Verfahren? Naja, in Schritt 3 kriegen wir alle Eigenwerte, das ist schon mal super. Und in Schritt 4 kriegen wir, je nachdem wie wir rechnen, halt die Infos, die wir brauchen. Das können Eigenvektoren sein, es können die kompletten Eigenräume sein, es kann die Dimension sein, je nachdem wie man da rangeht. Und jetzt habe ich da noch irgendwas unten hingeschmiert.
Ja, genau, da sind noch zwei Hinweise, zwei handschriftliche. Die will ich Ihnen nicht vorenthalten. Erster Hinweis, habe ich vorhin schon gebracht. In dem Verfahren steht ja was von Kern von irgendwas. Zum Beispiel Kern der Abbildung Alpha minus Lambda mal Identität. Lambda ist unser Eigenwert. Man kann innerhalb des Ausrechnens des Kerns die Reihenfolge umdrehen. Es sind verschiedene Abbildungen, aber sie haben den gleichen Kern. Das heißt, wenn aus irgendeinem Grund Sie besser damit klarkommen, Lambda mal Identität minus Alpha zu benutzen, dann nehmen Sie das oder nehmen Sie halt das andere, wie Sie wollen. Für den Kern ist es egal. Hinweis 1. Hinweis 2, und das habe ich gerade mündlich schon gemacht, man kann bei diesem Verfahren, je nachdem, welche Informationen man sich da rauspickt und was man berechnet, kann man tatsächlich schon sehen, ob Alpha diagonalisierbar ist. Da braucht man einfach nur die richtige Strategie. Und eine könnte sein, zu gucken, erstens, finde ich genug Eigenwerte und zweitens, habe ich eine Chance, eine Basis des Eigenwerttoren zu finden, weil die Eigenräume groß genug sind. Es gibt später noch ein Verfahren zur Diagonalisierung. Da greifen wir manches davon nochmal anders und konkreter auf. Und insbesondere haben wir dann da so ein Verfahren mit Abbruchmöglichkeiten nach dem Motto, ah, hier kann ich schon sehen, dass es schief geht, ah, hier kann ich sehen, dass es schief geht und so weiter. Und wenn man das bis zu Ende durchrechnen kann, dann weiß man, dass die Abbildung diagonalisierbar ist und man kriegt auch eine Basis aus Eigenvektoren. Das ist hier so automatisch nicht mit drin. Ich wollte nur jetzt schon darauf hinweisen, dass alle notwendigen Infos im Prinzip so schon berechnet werden können. Okay. Frage an Sie. Was brauchen Sie jetzt zum Draufstarren, während ich eine Tafel wische? Die Schritte oder meine handschriftlichen Notizen? Wer braucht die Schritte? Ah, das sind genug. Dann so. Und ich notiere die ganz kurz an der Tafel, damit wir es gleich verfolgen können. Der Plan ist jetzt, dass wir das Beispiel in ganz Ruhe durchgehen. Meistens wird es reichen, wenn Sie nochmal an die Tafel gucken und sich daran erinnern, was die Schritte sind oder sich nochmal an die Definition erinnern. Aber es kann sein, dass Sie zwischendurch sagen, hier fehlt mir was, dann möchte ich die Rechnung sehen oder ich brauche eine Erläuterung. Und dann haben wir die Tafeln, damit ich da noch Zeug dazu schmieren kann. Und dann mit hingucken. Ich zeige Ihnen auch, wie man dann auf eine Basis kommt für den Eigenraum. Und bei den zweiten, da forme ich das um zu einem Gleichungssystem. Und auch da gucken wir wieder, wie kommt man auf konkrete Eigenvektoren. Das ist jetzt der Plan. Gibt es dazu Fragen, bevor wir in das Beispiel einsteigen? Was für Fragen haben Sie jetzt schon? Alles klar. Dann mutig los. Das sind jetzt 3 Seiten mit vielen Rechnungen. Und meine Aufgabe ist jetzt, sie da möglichst übersichtlich durchzuleiten. Und ich habe auch ein bisschen reingeschmiert. Gut. KSR, VSR 3. Ich habe heute Morgen sowohl das Verfahren als auch das Beispiel so zusammen als eine Datei in dem Studio IP hochgeladen. Sie haben das natürlich alles. Das Einzige, was sich dann vielleicht noch lohnt zu ergänzen, sind meine Notizen. Ich habe nämlich recht kurzfristig an dem Beispiel noch ein paar Sachen geändert, damit es besser zu dem passt, worauf ich hier jetzt gerade mit Ihnen Wert lege. Deswegen habe ich es nicht schon Anfang der Woche reingestellt. Okay. Wie sind uns denn solche Abbildungen häufig gegeben? Naja, eine Möglichkeit ist, dass uns jemand sofort eine Abbildungsmatrix gibt. Ist manchmal so, auch in der Prüfung wird das manchmal so sein, dass wir so starten. Aber manchmal kriegen wir auch einfach ein paar Vektoren hingeworfen mit den Bildern. Und das hier ist jetzt so ein Fall, der liegt dazwischen. Wir haben eine geordnete R-Basis von V gegeben, V ist R hoch 3. Und wir haben einen Endomorphismus von V, bei dem uns die Bilder der Basisvektoren schon gegeben werden. Das ist ganz freundlich. Hier stehen sie. Die Bilder der Basisvektoren V1 geht auf minus V2 plus V3, V2 geht auf minus 3V1 minus 2V2 plus 3V3 und V3 geht auf minus 2 mal V1 minus 2 mal V2 plus 3 mal V3. Der Witz ist, dass wir die Vektoren nicht kennen. Das heißt, das, was wir hier machen, funktioniert sehr allgemein. Und die Informationen, die wir haben, sind gut genug, um eine Abbildungsmatrix hinzuschreiben, denn die Koeffizienten stehen ja da. Das heißt, für die gegebene Basis Behut aus V1, V2 und V3 können wir jetzt eine Abbildungsmatrix hinschreiben. Ich habe jetzt nicht nochmal hingeschrieben, dass Behut die Basis ist aus V1, V2 und V3, aber so habe ich die Matrix gebastelt. Gibt es dazu schon Fragen? Ich bin die Vektoren der Reihe nach durchgegangen, habe die Koeffizienten in die Matrix geschrieben, so wie wir das immer machen. Das ist noch Standard, okay. Dann, das war Schritt 1 übrigens, der ist schon erledigt, jetzt kommt Schritt 2. Das charakteristische Polynom, das ist unterstrichen, weil ich nachher das Ergebnis auch noch unterstreiche. Determinante von x mal der Einheitsmatrix minus Abbildungsmatrix. Die Abbildungsmatrix schließt da oben A. Und aus didaktischen Gründen möchte ich Sie bitten, sich einmal kurz so quasi mental so ein Bild zu merken, wie sieht die Matrix A aus? Wie schön oder übersichtlich oder sonst was, informativ ist sie? Jetzt benutzen wir die, um das charakteristische Polynom auszurechnen. Okay, ist nicht so schlimm. 3 kreuz 3 Matrix, wir gehen mit irgendeinem Verfahren da durch und rechnen die Determinante halt aus. Ich habe mich entschieden, und das geht hier jetzt so über mehrere Zeilen, ich habe mich entschieden, nach der ersten Zeile zu entwickeln. Das können Sie sehen daran, wie hier die Vorfaktoren aussehen. Das x da links, das kommt von ganz oben links. Dann kommt dieses minus 1, das ist der Eintrag oben in der Mitte, aber mit Vorzeichen minus 1, wegen dieser Regel aus dem Entwickeln. Und dann hinten die minus 1, die ganz oben rechts steht. Daran können Sie erkennen, dass ich nach der ersten Zeile entwickelt habe. Und dann hat man halt die Streichmatrizen, bla bla bla, dann rechnet man da ewig lange rum. Und am Ende kommt irgendwas raus. Da steht es. X minus 1 Quadrat mal x plus 1. Wieder großartig, denn wieder zerfällt das in Linearfaktoren. Wir können die Eigenwerte sofort ablesen, Stichwort Schritt 3. Die Eigenwerte sind 1 und minus 1. Und hier kommt etwas, worauf ich auch im Podcast schon hingewiesen habe, Vorsicht, Spoiler. Die Häufigkeit, wie oft man da einen Linearfaktor sieht, hat was zu tun damit, wie groß die Eigenräume theoretisch werden können. Da kommen wir bald hin. Wir müssen noch ein bisschen Theorie entwickeln, bis wir das wirklich sehen können. Aber diese Idee möchte ich Ihnen jetzt schon mitgeben. Wenn wir hier den Eigenwert minus 1 nur einmal sehen, mit diesem einen Linearfaktor, dann heißt das auch, dass es sich nicht lohnt, weiterzusuchen, wenn man schon einen eindimensionalen Eigenraum oder wenn man schon einen Eigenvektor gefunden hat, dann weiß man, der erzeugt den Eigenraum, der kann nicht größer werden. Wir werden sehen, warum das so ist. Und hier hat der Eigenraum die Möglichkeit, Dimension 1 oder 2 zu haben. Und je nachdem, welche Dimension er hat, ist unsere Abbildung dann halt diagonalisierbar oder nicht. ich greife jetzt schon die ganze Zeit vor auf das Verfahren zur Diagonalisierung, damit Sie später all diese Dinge wiedererkennen. Das ist das Polynom, damit haben wir das Spektrum, das ist Schritt 3. Okay, das war ein bisschen langweilig, 1 und minus 1. Und jetzt kommt Schritt 4, da wird es nochmal interessant. Wir haben zwei Eigenwerte, wir suchen also für zwei Werte Eigenräume. Oder vielleicht auch erstmal nur einzelne Eigenvektoren. Und das ist das, was jetzt noch über zwei Seiten sich hinzieht. So, da habe ich, genau, da habe ich nämlich dann reingemalt und konnte mir das nicht verkneifen mit den Vielfachheiten, um darauf hinzuweisen. Einmal Vielfachheit 1 und einmal Vielfachheit minus 1. Was die Vielfachheit ist, werde ich Ihnen später noch genau definieren. Jetzt erstmal nur anschaulich, man guckt, wie oft der entsprechende Linearfaktor in dem Polynom vorkommt. Okay, fangen wir an mit dem Eigenwert 1. Und ich möchte gerne ganz banal anfangen, so richtig, richtig zu Fuß, richtig elementar. Was heißt es, ein Eigenvektor zu sein zum Eigenwert 1? Das heißt, wenn ich mit Alpha abgebildet werde, dann lande ich auf einmal mir selber und ich bin nicht der Nullvektor. Dann bin ich ein Eigenvektor zum Eigenwert 1. Okay. Dieser Eigenraum ist gesucht. Deswegen steht das hier. Wir suchen Vektoren, die auf sich selbst abgebildet werden. Und wir suchen die alle. Der Nullvektor ist quasi miterlaubt, denn der liegt ja mit dem Eigenraum, den wir da suchen. Der kommt mit raus, aber Vorsicht, wenn wir dann später über Eigenvektoren sprechen, müssen wir uns wieder einen schnappen, der nicht 0 ist. Erstmal schreiben wir unseren allgemeinen Vektor V aus V mit Hilfe der geordneten Basis, die wir haben. Das sieht dann so aus, wir haben Koeffizienten μ1, μ2, μ3. Und was ist jetzt der Witz? Na, der Witz ist, dass wir jetzt zu Fuß ausrechnen können, was passiert. Denn hier steht eine Gleichung. Wir können jetzt also hier das Alpha draufwerfen und können dann benutzen, dass wir die Bilder von V1, V2 und V3 unter Alpha kennen. Das heißt, wir benutzen die Homomorphie-Eigenschaft. Was kommt dann raus? Und da steht nochmal zu Fuß, weil ich jetzt absichtlich überhaupt keine Tricks benutze. Der Nullvektor ist das gleiche wie V hoch Alpha minus V. Das kommt aus der Gleichung, die da oben steht. Das heißt, jetzt setze ich ein. Vorne steht V hoch Alpha. Da kommt jetzt die Homomorphie-Eigenschaft und sagt mir, wie die Vektoren abgebildet werden. Das minus V hinten lasse ich stehen, setze später wieder die Linearkombination für V ein, um alles zusammenfassen zu können. Und das, was dann beim Zusammenfassen rauskommt, das steht hier unten. Hier ist alles irgendwie ausgerechnet. Einmal der Teil von hier vorne, da habe ich die Bilder eingesetzt und dann habe ich hinten noch geschrieben minus V, also nochmal minus die gleiche Linearkombination, die sehen Sie hier. Das hier ist minus V. Sieht ein bisschen schrecklich aus, müssen wir natürlich zusammenfassen. Was ergibt sich jetzt also? Darf ich das schon wegnehmen? Jetzt kommt die Zusammenfassung. So, das ist doch schon mal ein bisschen übersichtlicher. Ich habe alles, was zu V1 gehört, zusammengefasst, alles, was zu V2 gehört und alles, was zu V3 gehört. Das ist wirklich nur umgeformt von dem Blatt davor ganz unten. Und das sieht jetzt nach einem Gleichungssystem aus, richtig? Hier sind die drei Gleichungen. Wir haben da eine Darstellung für den Nullvektor. V1, V2, V3 bilden eine Basis. Das heißt, wenn der Nullvektor rauskommt, müssen die Koeffizienten, die da stehen, Null sein. Daraus kommen dann drei Gleichungen raus. Und das hätte ich auch anders formulieren können als Gleichungssystem. Beim nächsten Eigenwert gleich sieht das ein bisschen anders aus. Aber hier war ja die Idee, es total zu Fuß zu machen. Dann sieht man diese drei Gleichungen. Und was fällt uns da auf? Das ist im Prinzip dreimal dieselbe Gleichung. Einmal ist das Vorzeichen geändert, aber ansonsten ist der Informationsgehalt da mit einer Gleichung gegeben. Mehr passiert nicht. Wie übersetzen wir das jetzt in eine Lösung für das Gleichungssystem? Naja, ich habe einfach mal hingeschrieben, was wir wissen. Wir wissen, dass man μ1 schreiben kann als minus 3 μ2 minus 2 μ3. Mehr Informationsgehalt haben wir da nicht. Das heißt, wir können jetzt die Lösungsmenge für das Gleichungssystem einfach hinschreiben. Alle Vektoren aus R hoch 3, deren Einträge diese Bedingung erfüllen, die da stehen, liegen im Lösungsraum für das Gleichungssystem, liegen also im Eigenraum. Wie sieht das dann aus? Na, ich habe jetzt einfach gesagt, μ1 ist das, was ich ausdrücke als minus 3 μ2 minus 2 μ3. Das sind alles reelle Zahlen, also gebe ich den Sachen jetzt einfachere Bezeichnungen. A und B sind reelle Zahlen. Der Faktor vor dem ersten Vektor V1 soll sein minus 3a minus 2b. Das entspricht diesem minus 3 mu 2 minus 2 mu 3. Und vor den anderen beiden Vektoren steht dann halt der Vorfaktor a bzw. b, denn das waren ja mu 2 bzw. mu 3. Das heißt, alle Vektoren, die ich so als Linearkombination schreiben kann, liegen im Eigenraum und auch nur diese. Denn das ist sozusagen die Lösungsmenge für das homogene Gleichungssystem, das wir da in Wirklichkeit gelöst haben, als wir so zu Fuß gerechnet haben. Okay, jetzt ist das eine sehr abstrakte Beschreibung für den Eigenraum. Da ist sehr berechtigt, wenn Sie dann sagen, ja Moment, jetzt kenne ich immer noch keinen Eigenvektor, was mache ich denn jetzt? Und deswegen gucken wir jetzt mal, wie finden wir eine Basis für diesen Eigenraum? Wie können wir das konkreter machen, was wir da sehen? Hier ist ein Beispiel. Vielleicht haben manche von Ihnen schon gesehen, dass das ein Raum der Dimension 2 ist. Dass es wirklich ein Raum von Dimension 2 ist, muss man begründen. Und das begründet man, indem man eine zweielementige Basis hinschreibt. Ich habe hier einen Vorschlag gemacht. Minus 3 mal V1 plus V2 und minus 2 mal V1 plus V3. Das sind Vektoren, die von 0 verschieden sind. Und das muss man begründen. Das sind nämlich Vektoren, die aus einer Basis gebastelt wurden. Und wenn da was 0 wäre, dann wäre V1, V2, V3 keine Basis. Sie sind verschieden. Sie sind sogar so, dass die Menge dieser beiden Vektoren eine linearunabhängige Menge ist. Auch das muss man wieder begründen, indem man benutzt, dass V1, V2, V3 eine Basis bildet. Aber das sind immer so Zweizeiler. Das Wesentliche ist, und deswegen habe ich da jetzt noch reingemalt, das Wesentliche ist, sich klarzumachen, wie komme ich von der Lösungsmenge auf konkrete Vektoren, mit denen ich meinen Eigenraum aufspannen kann. Das war hier die Idee. Wie bin ich auf diese Vektoren gekommen? Naja, ich habe die allgemeine Beschreibung genommen mit A und B und habe dann für A und B was eingesetzt. Und zwar so ungefähr das Einfachste, was mir eingefallen ist. Wenn ich beides auf 0 gesetzt hätte, dann wäre der Nullvektor rausgekommen. Der nützt mir nichts für eine Basis. Das nächst Schwierigere, was mir eingefallen ist, außer beides 0 zu setzen, war einmal 1, einmal 0. Sie sehen, ich bin da nicht besonders kreativ. Das müssen Sie auch nicht sein. Wenn ich vorne, das sieht jetzt wieder niemand, Entschuldigung. Wenn ich vorne a gleich 1 setze und dann b gleich 0, dann kommt die Kombination minus 3v1 plus v2 raus. Das war mein erster Basisvektor. Und dann habe ich mir auf der anderen Seite eben eingesetzt a gleich 0 und b gleich 1 und dann kommt mein zweiter Basisvektor raus. So, was haben wir jetzt gelernt? Wir haben gesehen, wie man allgemein darauf kommt, welche Gestalt die Eigenvektoren haben. Der Nullvektor ist da dann immer mit dabei, Vorsicht, das heißt, man sieht die Gestalt von Vektoren aus dem Eigenraum. Und da ist ein Vorschlag, wie man aus dieser allgemeinen Beschreibung sich konkrete Vektoren basteln kann, die eine Basis bilden. Und Vorsicht, bitte immer noch mal gucken, dass das, was Sie da raussuchen, auch wirklich eine Basis bildet. Ich kann ja jetzt ja beliebig lange weitermachen und für A und B andere Sachen einsetzen. Dann kriege ich immer mehr Vektoren, aber die werden keine Basis mehr bilden. Das ist also ein kleiner Warnhinweis an der Stelle. Den Beweis habe ich da jetzt aber nicht noch mit reingeschrieben, weil die Folien schon voll genug sind. Wer das hören möchte, bitte Jean-Luc Bescheid sagen und dann erkläre ich in einer Podcast-Folge, wie man sehen kann, dass das wirklich eine Basis bildet für den Eigenraum. Okay, dann bitte jetzt nochmal tief durchatmen. Es kommt noch der Eigenwert minus 1. Hier ist der Eigenwert minus 1. Wir suchen den Eigenraum dazu und diesmal möchte ich ein bisschen anders vorgehen. Diesmal möchte ich das umformulieren mit dem Kern einer Abbildung. Und möchte auf ein homogenes lineares Gleichungssystem kommen. Wie man da hinkommt, haben wir gerade im Prinzip schon gesehen. Deswegen kann ich das hier ein bisschen abkürzen. Wir nehmen uns wieder eine Darstellung für V her. Diesmal heißen die Koeffizienten Delta 1, Delta 2 und Delta 3. Diesmal ist der Nullvektor nicht V Alpha minus V, sondern V Alpha plus V, weil der Eigenwert ja jetzt minus 1 ist und nicht 1. Wir kriegen wieder so eine Darstellung, genau wie vorhin. Und jetzt forme ich das einfach nur um in ein lineares Gleichungssystem. Dieses lineare Gleichungssystem, was ich da bekomme, ist auf der nächsten Seite. Da steht's. Auch da. Auf dem Blatt steht natürlich ein bisschen mehr und Sie haben das im Netz, aber wenn Ihnen das an irgendeiner Stelle zu schnell geht und Sie Zwischenschritte brauchen, einfach Bescheid sagen. Das ist überhaupt kein Problem. Hier ist das Gleichungssystem, das wir jetzt lösen müssen. Die Lösungsmenge für Delta 1, Delta 2, Delta 3 wird unser Eigenraum. Na, dann habe ich mir gedacht, Gleichungssystem, Gauss-Verfahren, also formen wir das doch mal um, bis die Matrix untere Dreiecksgestalt hat. Und dann kann man die Lösung ablesen. Und zwar, indem wir die Gleichung hinschreiben. Einmal die zweite Spalte der Matrix, das liefert uns eine Gleichung, und die erste Spalte der Matrix auch. Und dann kommt als Lösungsmenge raus das Erzeugnis von V1 plus V2 minus V3. Denn das, was wir da sehen, ist, Delta 1 und Delta 2 sind gleich und Delta 2 und Delta 3 haben verschiedene Vorzeichen. Dementsprechend kriegen wir jetzt einen eindimensionalen Lösungsraum. Und ich habe da oben noch so einen Kommentar geschrieben, genau auf sowas möchte ich bei den Tipps und Tricks eingehen. Kommt man irgendwie schneller auf so ein lineares Gleichungssystem, kann man dann noch geschickter mit Matrizen argumentieren, um schneller vorwärts zu kommen. Dazu werde ich dann auf jeden Fall was sagen und wir können auch gerne heute im Workshop schon darüber sprechen. Ich bin ja die ganze Zeit da, da können Sie mich löchern. Auch hier möchte ich wieder einen konkreten Basisvektor angeben, beziehungsweise so konkret, wie es halt geht, V1 plus V2 minus V3 ist ein möglicher Basisvektor. Und wir können eine Basis aus Eigenvektoren finden. Wir haben gesehen, die Eigenräume sind groß genug. Und als letztes habe ich Ihnen hingeschrieben, wie wir so eine Basis bekommen. Das sind die Vektoren W1, W2 und W3. Und jetzt schauen wir mal, wie die Abbildungsmatrix aussieht. Da ist sie. Und ich persönlich finde die viel schöner als die Matrix A, mit der wir angefangen haben. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wie die aussah. Irgendwo gab es, glaube ich, eine Null, aber ansonsten war alles voll mit Zeug. Man konnte keine Eigenwerte sehen. Dagegen ist das ein Traum. Und deswegen machen wir das ja alles. Bis nachher oder bis nächste Woche.